Teil 3 der Big Show 744. Let's go. Wir beginnen mit Christian Ehrhoff. Also Eishockey-Legende Deutschland auf jeden Fall. Danach geht's weiter weltweit, würde ich sagen. NHL auch. Weiter geht's dann mit Heiko Urlaub und mit Jürgen Schmieder, wo wir auch ganz viel über, ja, über die Fußball-Weltmeisterschaft, aber auch über andere Dinge sprechen. Herrschaften, Big Show 744, weiter geht es mit dem Eishockey. Ich bin immer noch ein kleines bisschen beeindruckt von meinem Wochenendbesuch. Ich war mal wieder in München im SAP-Garden. Da hat der ERC Red Bull München gegen die Iserlohn Roosters mit 6:0 gewonnen. Die Halle war ausverkauft an einem Sonntagnachmittag. Dachte mir, okay, gegen die Roosters nicht schlecht. Aber ein Mann, der eigentlich nur vor ausverkauften Hallen gespielt hat, das ist Christian Ehrhoff. Und ich freue mich, dass der Christian ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Christian.
Hi Jens, grüß dich.
Letzte Woche ist der Olympiakader und auch jener Kader, der für Olympia trainieren darf, vom Deutschen Eishockeybund bekannt gegeben worden. Gleichzeitig auch die Kader von den Kanadiern und von den Amerikanern und auch von den Tschechen und von den ganzen großen Nationen. Ich fange gleich mal so an. Leon Dreiseitel spielt vielleicht nicht seine beste Saison, hat aber gerade eine historische Marke geknackt in den USA, wird höchstwahrscheinlich der Anführer sein dieses deutschen Teams. Mit welchem Anspruch dürfen die Deutschen, denkst du, nach Mailand kommen?
Ich sage immer, man muss sich hohe Ziele setzen und der Anspruch oder das Ziel der Mannschaft sollte es natürlich sein, zu versuchen, um die Medaillenränge mitzuspielen. Für mich allerdings muss ich klar sagen, Gold und Silber sind USA und Kanada für mich absolute Favoriten. Natürlich auch, weil es wird auf der nordamerikanischen Eisfläche gespielt, also die etwas kleinere Fläche. Und wenn man sich die Teams von Kanada und USA anguckt, da ist vom ersten bis zum letzten Spieler absolute Spitzenqualität. Das sind alles Stars in ihren Teams und in der Liga. Und mit dieser Tiefe können wir leider noch nicht ganz rankommen. Wir haben mittlerweile natürlich auch absolute Topspieler. Du hast schon gesagt, Leon Dreiseitel gehört zu den besten Spielern in der Liga. Wir haben mit Mo Seider einen der Top-Verteidiger in der NHL, der auch in unseren Reihen steht, der unser Team auf jeden Fall viel besser macht. Tim Stütze kannst du natürlich auch immer noch nennen. Aber in der Tiefe natürlich kommen wir nicht an diese NHL-Größen ran. Wir haben ja 9 Spieler mit NHL-Erfahrung und da wird es natürlich schwer. Aber warum soll man dann nicht trotzdem vielleicht für eine Überraschung sorgen können und eventuell um den dritten Platz mitspielen können? Da sind natürlich auch noch andere Teams wie Schweden, Tschechen, die Schweizer bringen auch jetzt eigentlich zum ersten Mal ihre Top-Mannschaft auf das Eis. Die sind bärenstark und da wird es natürlich schwierig. Aber ich finde, trotzdem muss man sich das Ziel setzen und nicht nur das olympische Motto leben, dabei sein ist alles, sondern wirklich vielleicht, man hat es ja gesehen, 2018, wir haben für eine große Überraschung gesorgt. Warum sollen es die Jungs dann nicht auch nochmal schaffen können?
Kannst du vielleicht für uns Laien, so wie mich, ich gehe gerne zum Eishockey, schaue mir das an, aber erklären, dieses kleinere Eis, warum bevorzugt das die Spieler, die nordamerikanischen Spieler, nur weil sie es gewohnt sind oder auch weil das Spiel dann ein anderes ist?
Also erstens, natürlich, die sind das aus dem Ligabetrieb gewohnt. Die sind jeden Tag auf der kleinen Fläche. Und die kleinere Fläche macht das Spiel einfach noch viel schneller und damit auch etwas härter. Weil in Deutschland ist die Fläche an jeder Seite ein paar Meter breiter und in der Länge noch ein bisschen länger auch. Und durch den Platz, den du mehr hast, hast du auch viel mehr Zeit und Raum. Und den hast du halt im nordamerikanischen Spiel nicht. Da musst du viel schneller die Scheibe spielen. Das Spiel wird dadurch viel, viel schneller. Und natürlich ist auch mehr Körperkontakt, weil die Spieler sind schneller bei dir und es gibt mehr Checks. Und dieser Spielstil liegt traditionell natürlich den Kanadiern und Amerikanern am besten. Wobei natürlich jetzt auch Teams wie die Schweden, die haben auch ein komplettes NHL-Roster und sind das natürlich auch gewohnt. Die Finnen ähnlich. Und ja, Schweden und Finnland haben ja auch bei den letzten Olympischen Spielen auch immer gut ausgesehen. Auch wenn die NHL-Stars komplett dabei waren, haben die es auch oft geschafft, Überraschungen zu schaffen. Wobei man sagen muss, dann war es eher auch auf der europäischen Größe, wenn man jetzt zum Beispiel mal Turin 2006 nimmt.
Ich bin in der NHL eigentlich unbefleckt, bin aber der Stadt Pittsburgh aus privaten Gründen sehr verbunden. Und ich weiß, ich war das erste Mal in Pittsburgh 1992 und das war im Sommer. Und die Penguins haben dort aber so ein Trainingscamp abgehalten. Und ich habe nur beim Training zugeschaut, Jaromir Jagr und Mario Lemieux. Und bin natürlich, wenn es um die NHL geht, den Pittsburgh Penguins immer noch verhaftet gewissermaßen, ein kleines bisschen. Du hast dort gespielt 2014, 2015, hast mit Sidney Crosby gespielt und Sid Crosby ist immer noch dabei. Ich habe letzte Woche den Heiko Olderb, unseren gemeinsamen Freund, gefragt, zu Recht, und Heiko meinte absolut, der zählt immer noch, der hat sich seinen Kaderplatz jetzt nicht durch Past Performance verdient, sondern weil er immer noch so gut ist. Vor 10, 11 Jahren war er noch besser. Was hat Sid Crosby ausgezeichnet damals, was zeichnet ihn vielleicht immer noch aus, was macht ihn zu so einem herausragenden Eishockeyspieler?
Er ist läuferisch und technisch einfach auf allerhöchstem Niveau und er spielt das Spiel auch auf beiden Seiten, also in der Offensive und in der Defensive zu 100% richtig. Du wirst ihn nie sehen, dass er irgendwie versucht, ja, im Englischen sagt man zu cheaten, also irgendwie einen kurzen Weg zu gehen, um vielleicht eine offensive Möglichkeit darauf zu spekulieren, sondern er nimmt immer die richtige Position ein, macht die richtigen Plays und ist immer noch ein absolutes Vorbild für alle Eishockeyspieler und ist immer noch sicherlich mit Connor McDavid zusammen einer der tragenden Säulen von Team Kanada, wird die Mannschaft wieder anführen. Er war auch beim Four Nations Cup Anfang letzten Jahres, war er einer der Top-Spieler noch von Team Kanada. Und er ist ein Vorbild für die jungen Spieler, die schwärmen alle, wenn sie zu Team Kanada kommen und mit ihm in der Reihe spielen dürfen. Und ja, er ist beeindruckenderweise immer noch auf absolutem Top-Level.
Lass uns einen kurzen Blick noch nach Deutschland werfen, auf die DEL. Du hast zwei Spielzeiten bei den Kölner Haien verbracht. Die Haie führen haushoch in der DEL. Also dahinter ist alles so ein bisschen im Fluss. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, war Straubing noch Dritter, jetzt ist Straubing Fünfter, jetzt sind die Adler Mannheim wieder Zweiter. Wie viel von den Haien hast du in diesem Jahr gesehen? Warum sind die Haie aus deiner Sicht im Moment so weit vorne? Und gleich die dritte Frage hinten drauf. Was heißt das für die Playoffs, wenn überhaupt?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe nicht viel von den Haien gesehen, weil mein Zuhause ist gerade natürlich die DEL2 mit den Krefeld Pinguin. Ich war gestern auch im Stadion beim Rhein-Derby gegen Düsseldorf. Das war natürlich ein Riesen-Match. Was die Krefelder, Gott sei Dank darf ich ja sagen, für sich entschieden haben. Aber Köln für mich natürlich schön zu sehen, gerade nach der letzten Saison, wo sie bis ins Finale gekommen sind, da leider chancenlos waren gegen Berlin. Aber dass sie jetzt nochmal den nächsten Schritt nach vorne gehen, ist wirklich schön zu sehen. Es freut mich. Die Arbeit abseits des Eises ist grandios. Die Halle ist immer voll in Köln. Da muss man wirklich Respekt zollen und ja, mich würde es besonders natürlich für den für Mo Müller freuen, wenn ihm doch da eine Meisterschaft gelingen würde und vielleicht ja, ist es ja an der Zeit, dass jetzt der ganz große Coup gelingt. Ja.
Die Pinguine führen die DL2 an mit einem Vorsprung von 6 Punkten, ein Spiel mehr gespielt als Kassel und als Rosenheim. Ist Krefeld von den Voraussetzungen her, vom Umfeld her, ist Krefeld wieder ready, in die DL aufzusteigen?
Ich würde sagen, jein. Weil natürlich ist Krefeld für mich im Moment die beste Mannschaft in der DL2. Die spielen absolut souverän, auch am Freitag gegen einen der eigentlich auch mit besseren Mannschaften mit dem EV Landshut in der DL2. Das war ein absolut souveräner und klarer Sieg am Freitag und die spielen wirklich sehr stark im Moment und man hat die Positionen, die letztes Jahr nicht so gut waren, hat man wirklich gute Neuzugänge für gefunden und deswegen glaube ich schon, dass sie der große Favorit sind. Aber man muss natürlich sagen, immer noch sagen, zwischen DL2 und DL1 besteht ein großer Unterschied, vor allen Dingen natürlich auch vom Etat. Und in Krefeld läuft im Moment alles super. Der Zuschauerzuspruch ist toll. Das Stadion ist immer super gefüllt. Alle sind in der Eishockey-Euphorie. Es macht allen Spaß. Und man sieht es dieses Jahr mit Dresden. Da macht es wieder nicht so viel Spaß. Und auch, das geht den Zuschauern auch so. Und deswegen ist diese Frage sehr schwer zu beantworten, weil der Sprung eben so groß ist von der DL2 in DL1 und die Frage ist da wirklich, ob Krefeld nicht noch 1, 2 Jahre DL2 guttun würden, um noch ein breiteres Fundament zu schaffen, was man eben braucht in der DL1, um da wirklich auch A bestehen zu können und auch langfristig bleiben zu können. Und die Frage ist natürlich, wo soll der größere Etat, der benötigt werden würde in der DL1, wo soll der herkommen in Krefeld? Da ist nämlich auch für mich noch ein großes Fragezeichen und wenn das beantwortet ist, dann würde ich ganz klar ja sagen, Krefeld ist bereit, aber solange das eben nicht ist, würde ich Krefeld lieber noch als Spitzenteam in der DL2 sehen, als dann als einen Abstiegskandidaten in der DL1.
Ich möchte zum Abschluss den Bogen schließen. Ich war mit zwei Jungs jetzt am Sonntag in München und der SAP Garden, neues Stadion, wunderschön. Die Stimmung war in dieser grindigen alten Olympiahalle besser, einfach weil es ein bisschen enger war alles und weil die Nordkurve richtig Terz gemacht hat. Ich möchte heute immer Straubing loben, weil Straubing ist in der letzten Sendung ein bisschen runtergefallen, aber in Straubing ist die Stimmung auch immer gut. In Köln sagst du, Halle permanent ausverkauft. Kann man das, darf man das vergleichen mit, ich war einmal bei einem NHL-Spiel, da habe ich sogar Wayne Gretzky gesehen, das waren die LA Kings, ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben, hat Gretzky sogar einen Rekord aufgestellt. Den Zuschauern war es nicht egal, aber vom Essen haben sie sich trotzdem nicht abhalten lassen. Darf man diesen Vergleich oder darf man sagen, dass die Stimmung in europäischen, in deutschen Eishallen besser ist als in der NHL oder ist das zu pauschal gesagt?
Die Fankulturen sind komplett anders. Also in Deutschland hat man ja diese Fangesänge. Man hat meistens eine Tribüne, wo die Stehplätze sind, wo sich die, ich nenne sie jetzt mal Hardcore-Fans, zusammenstellen und ein Lied nach dem anderen schreien und das ganze Stadion mitziehen. Und das kennt man eben in Nordamerika nicht. Und da hast du recht, in der regulären Saison ist das alles sehr viel mit Popcorn essen und Hotdogs essen und wenn man Fight ist oder so, dann wird aufgestanden und ein bisschen gebrüllt. Wenn ein Tor fällt, dann feiert man natürlich sein Team. Aber ich muss sagen, sobald die Playoffs anfangen und dann liegt auf jedem Platz so ein kleines Handtuch und dann ist da auch ein wirklicher Hexenkessel, egal wo man hinkommt und man kriegt Gänsehaut und die Fans sind auch, für die ist das, die sind dann viel anders involviert in dem Spiel und das macht dann nochmal viel mehr Spaß, ist ein ganz anderes Level und dann kann man das schon mit der Stimmung auch in Deutschland vergleichen, obwohl die immer noch verschieden sind natürlich.
I let you go on this one. Was muss Thomas Müller in Vancouver, eine Stadt, die du sehr gut kennst, leisten, damit die Kanadier tatsächlich echte Fußballfans werden? Oder ist Vancouver auf ewig an das Eishockey verloren und Fußball kann ein formidabler, respektabler Zweiter mit einem riesigen Abstand werden?
Antwort B. Ja, also vielleicht das Gute ist, dass Vancouver gerade keine gute Phase hat und ja, die schlechteste Heimmannschaft, glaube ich, sogar in der NHL aktuell ist und daher den Fans auch nicht so viel Freude bringt im Moment. Und ja, Quinn Hughes wurde gerade ein absoluter Franchise-Spieler, einer der Top-Verteidiger der Liga, getradet nach Minnesota. Das sind natürlich alles Sachen, ja, ist nicht so einfach für eine Franchise. Natürlich hat man vier gute Spieler im Return bekommen und das kann sich jetzt in ein paar Jahren bezahlbar machen. Aber ja, da muss noch einiges passieren in Vancouver, um wieder zu den Zeiten von 2011 zurückzukehren. Aber trotzdem ist Eishockey immer noch die Nummer eins und wird es auch absolut bleiben. Da wird leider auch der Thomas Müller nichts dran ändern können, obwohl er natürlich auch ein ganz großartiger und wertvoller Teil für die MLS und natürlich auch für Vancouver ist und ja, eine Legende des Weltfußballs.
Ich weiß nicht, wo deine Allianzen fußballmäßig liegen, aber meine sind nicht beim FC Bayern. Ich habe nie mit Thomas Müller irgendwie mitgehalten, die Daumen gedrückt. Aber jetzt in dieser Saison in Vancouver, ich bin so zum Müller-Fan und Vancouver-Fan geworden, weil ich einfach die Geschichte geil fand. Und sie hätten das Finale ja auch gewinnen können dann. Eigentlich Chancen waren da.
Ja, das stimmt. Das wäre natürlich noch bessere Story gewesen. Aber ja, so ist Messi mit seinem Miami ist trotzdem natürlich auch irgendwo eine geile Story. Und wie Beckham das aufgebaut hat, wie er dazu gekommen ist und so weiter, ist auf jeden Fall auch großer Respekt. Ich bin auch beim Fußball eher schwarz-gelb und Dortmund-Sympathisant, obwohl ich auch nicht mehr viel Fußball schaue. Aber ja, trotzdem großer Respekt für Thomas Müller, was er in seiner ganzen Karriere geleistet hat. Und er ja nebenbei auch noch ein super Typ ist. Von daher ja, gönne ich ihm jeden Erfolg, den er jetzt noch im Denkübel auch hat.
Ladies and Gents, Christian Ehrhoff, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 744.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sport Radio 360.
Es ist so verrückt. 7
mal 3 ist 21 und jetzt pass auf. Das Binäre von 73 ist 1001001. Also ist 73 ein Palindrom.
Ich meine, zum Glück haben das unsere 12 Hörer mitbekommen. Es ist fantastisch. Jürg Schmieder in Hermosa Beach und Heiko Olderb in Boston. Ich wünsche einen schönen Abend, Männer. Bei mir ist es Abend. Schön, dass wir ein paar Minuten Zeit haben. Am Dienstag wird schon aufgenommen, warum auch immer, weil es einfach Dienstag besser passt. Und Heiko hat mich vor ein paar Tagen angerufen und hat mich gefragt, weißt du eigentlich, wo die Österreicher Quartier machen? Ich weiß es bis jetzt nicht, aber Heiko, wir wissen, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft Quartier machen wird. Und zwar, und ich habe mich ein bisschen geschreckt, weil für mich ist Winston-Salem ein schlecht besetztes ATP-Tour 250-Turnier, das in der Woche stattfindet, wo Jürgen Schmieder nach New York fliegt, wo du dich in den Bus setzt oder ins Auto setzt, nach New York fährst. Und wir den Media Day bei den US Open mitnehmen. Warum in Gottes Namen, was könnte, während ich hier mein neues Mikrofon in die Kamera halte, was könnte Heiko für Winston-Salem gesprochen haben?
Ich kann es dir nicht sagen. Zum einen, ich bin froh, dass sie dahin gehen. Ich hatte ja schon mal erzählt, ich hatte die Befürchtung, dass die sich hier oben bei uns irgendwo in der Nähe von Boston ansiedeln, Connecticut, Rhode Island, weil die ja wettermäßig würde es Sinn machen und auch von den Spielorten her, Toronto, New York, Houston lassen wir mal weg, aber dann Toronto, New York, dann wäre das erste K.O.-Rundenspiel, wenn sie Gruppenerster sind, Boston, dann runter, Achtelfinale, Philly, Viertelfinale wäre wieder Boston. Es würde Sinn machen. Also ich weiß gar nicht, Jürgen, warst du in Charlotte letztes Jahr bei der Club WM? Ja, Jürgen war da, ich war auch da. Und North Carolina, ich weiß, ihr habt auch 30 Grad in München, 30 Grad in Köln und Hamburg, das haben die da auch. Aber die Luftfeuchtigkeit, und das ist das, was es sehr unangenehm macht. Und die Bayern und die Dortmunder, wie haben sie alle gestöhnt da? Ich weiß es nicht. Ich muss aber auch sagen, als ich Wake Forest University gehört habe, da habe ich sofort an Tim Duncan und an Chris Paul gedacht, weil das sind, glaube ich, die einzigen oder die prominentesten Basketballer von da. Ich kann dir leider nicht sagen, wie weit das vom Meer, von den Outer Banks weg ist oder nicht, wie weit das im Landesinneren ist, ist irgendwo da im Dreieck, UNC, Duke, also ich glaube irgendwie eine Stunde von Raleigh entfernt oder von Charlotte, also ich würde eher sagen mehr Inland und eher unangenehm, würde ich sagen, zumindest auch wenn man davon ausgeht, dass die da 3-4 Wochen so wohl sein sollen.
Ich glaube, die müssen halt ganz einfach anders planen, als wir das als Journalisten oder als man das als Besucher tun würde. Ich glaube, die für die ist weniger entscheidend die Strecke zu den Spielorten, weil du per Escort zum Flughafen fährst und so weiter. Also ich glaube, das ist relativ, damit gewinnst du wenig durch wo genau du bist. Du gewinnst aber viel, wenn du ein Umfeld schaffst, in dem sich die Leute wohlfühlen. Also ich glaube, das ist der große Punkt. Also wie Heiko sagt, find einen Ort, an dem du mit 100 Leuten inklusive Tross 4 Wochen sein kannst, wo die Spielerfrauen auch mal kommen können, wo du irgendwas, also wo dir die Leute einfach nicht durchdrehen und wo sie vielleicht auch ein bisschen weg sind von diesem amerikanischen Sportrubel. Also ich würde den Ort, wo dieses Ding ist, gar nicht so hoch einhängen. Wäre ich der Manager und hätte danach gesucht, hätte ich gesagt, die Landkarte ist mir relativ wurscht. Auf der Landkarte brauche ich einen Ort, an dem wir 4 Wochen sein können.
Was bringt denn, Jürgen, du weißt es ja aus erster Hand, du warst in Michigan, was bringt so, wenn die Wake Forest University da in der Nähe ist, was bringt das an Annehmlichkeiten, an Möglichkeiten mit sich? Also ist das Gym wahnsinnig gut, die Facilities, ich meine, ich kann mir nur eins vorstellen, sie werden wahrscheinlich nicht in Studentenunterkünften wohnen, weder die Deutschen noch andere, die vielleicht auch in die Nähe einer Uni gehen.
Das ist die große, also ich habe ja sehr viele Logistikgeschichten komischerweise gemacht und das ist genau die große Frage. In der NFL, sagen sie dir, ist uns völlig egal, weil wir bringen alles mit. Also, oder du sagst, oh, okay, nach Deutschland bringen wir alles mit, dann fragst du aber dann doch, naja, ihr werdet ja hier kein Gym einpacken. Also und die anderen sagen, wir gehen wohin, wo alles, was wir brauchen, da ist. Also wenn wir 4 Rasenplätze brauchen, dann müssen hier bitte 4 Rasenplätze da sein. Sollten wir zweimal auf Kunstrasen spielen, muss hier Kunstrasen sein. Also solche Sachen. Auch würde ich sagen, fühlt sich der Koch da wohl? Also ich glaube, jede Nation bringt ja mittlerweile ihren eigenen Koch mit. Wo du dann sagst, naja, an der Uni, die sind es gewohnt, dass hier eine Auswärtsmannschaft, Football, auch ihr Zeug mitbringen, einen eigenen Koch mitbringt. Also je weniger Kleinigkeiten du dich kümmern musst bei solchen Sachen, desto besser. Und ich glaube, eine Sportfakultät von Wake Forest bietet dir Möglichkeiten, dass du dich außer um deinen eigenen Kram relativ wenig kümmern musst. Und damit ist es ideal.
Aber das ist ja für alle, also ich finde, die Universitäten sind ja alle, selbst die Highschools sind ja schon grandios. Ja. Also ich habe an der SPOHU studiert, wenn ich sehe, was einige Highschools hier haben, Wahnsinn, wie die ausgestattet sind. Und Julian Nagelsmann hat ja gesagt, also die wohnen halt auf so einem, ja, sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Schloss, 10 Minuten von der Wake Forest University entfernt, da kannst du mit dem Fahrrad auch zur Not rüberfahren, sagt er, da sind 3 Trainingsplätze. Ich weiß nicht, ob das Hybridrasen ist oder weil ich glaube, den normalen, wie wir ihn aus Deutschland kennen, Rasen, kannst du aufgrund der sommerlichen Temperaturen, der hält sich nicht in North Carolina. Das ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen anderer Rasen. Ich habe vor, irgendwann nach den Winterspielen mal runterzufahren, für eine Geschichte, mir das mal anzugucken da. Dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Aber ich war überrascht, aber ich hätte auch jetzt nicht sagen können, also Mensch, wir haben hier in der Gegend 10 bessere Optionen. Also ich war genauso gespannt, auch weil, wie wir schon mal gesagt haben, ich meine, Jens, die Österreicher, du sagtest, die spielen in San Francisco, wo spielen sie noch?
In Dallas und in Kansas City. Also das ja, ist auch jetzt logistisch ein Albtraum für genau. alle Fans. Ja.
Ja.
Für die
ja,
Fans also ist es schlimm. Also deswegen sage ich, ich hab eine Logistik-Albtraum-Geschichte, weil ich gerade mit Martin Schneider von der SZ gesprochen habe. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er so, ja, und jetzt kommt so ein bisschen WM-Fieber auf, wenn man die Reisen plant und so. Und ich so, ja, geht mir genauso. Also jetzt kribbelt es doch so ein bisschen. Und beide haben wir dann gesagt, aber bei jeder neuen Planung kommt so ein ha. Also die Planung war, dass Claudio mal schnell von Atlanta nach New York fliegt, nach East Rutherford. Und dann sagst du so, okay, es gibt einen Flug für zweieinhalb Stunden Flug für 150 oder 200, lass es $200 sein, hin und zurück. Sagst, ach ja, ist ja geil, 16 Uhr Spiel, alles möglich. Bis dir klar wird, den Billigflug gibt es nur nach JFK. Dann musst du von JFK, damit du einmal schnell durch Manhattan bist, durch. Also anderthalb Stunden im Taxi, das kostet mindestens ein Huni. Das heißt, du musst um 8 Uhr früh in Atlanta los, damit du das 16 Uhr Spiel schaffst. Inklusive Mixzone ist es 21 Uhr. So, was machen wir nun? Fährst du mit dem Taxi zurück zum Flughafen, fliegst nach Atlanta oder nimmst dir doch ein Hotel, das dann $200 kostet? Also du brauchst wieder ein Taxi zum Flughafen und plötzlich sagst du schnell mal von Atlanta nach New York ist 8 Stunden Reise. Spiel 8 Stunden zurück, zur Not brauchst du ein Hotel und es kostet $1,000. Also wenn du nicht auf den offiziellen FIFA-Wegen mit einer Nation unterwegs bist, also mit den Deutschen, dass du im Flieger bist und Polizeieskorte und es ist alles gut geregelt für dich, wirst du als Fan oder Journalist ein riesen Problem haben, sowohl finanziell als auch zeitlich, weil ein schnell mal wohin gibt es. Fliegen ist einfach. Das Fliegen ist toll. Also wenn du mal am Flughafen bist, alles gut. Aber in den Städten zum Flughafen zu kommen und das auch noch möglichst preisgünstig, forget it. Also wirklich der Rat an jeden, der im Sommer hierher kommen will, schaut euch die Kosten und wirklich die Zeit an, die ihr braucht von A nach B. Also ein 2,5 Stunden Flug sind 8 Stunden brutto, sage ich, in Amerika. Ungefähr.
Also es gibt, ich habe das ja letztes Jahr erlebt, da war ich nämlich in Philly und dann war ich am Tag darauf bei Dortmund gegen Real in East Rutherford, also MetLife. Das ist das Dichteste. 70 Minuten Garden State Highway hoch. Du musst nicht nach New York, weil du schon auf der anderen Seite bist. Das ist super. Das Stadion ist in Philly, also du musst nicht ins Zentrum rein und in New York auch nicht. 70 Minuten, das ist das Dichteste. Ich weiß nicht, ob es da Spiele gibt für, keine Ahnung, 13 Uhr in Philly und 20 Uhr in New York. Das ist machbar. Alles andere vergesst. Und ich habe auch jetzt, starte so ein bisschen meine Planung und klappe auch meinen Bauchladen ab. Und da habe ich auch schon gehört von Kollegen, ja, Heiko, gut zu wissen, dass du da bist, aber wir haben zwei Leute bei der Nationalmannschaft, ich nenne jetzt kein Medium, dann haben wir noch einen an der Ostküste und einen an der Westküste. Ne? Und wenn ich das schon höre, dann muss ich einfach lachen. Dann denke ich, Leute, also ihr guckt wahrscheinlich auf die Landkarte und geht mit dem Finger, ja, da ist Miami. Also ein Mann deckt von Miami über Atlanta, Philly, New York, Boston, Toronto, alles ab. Und dann geht's noch ein bisschen inland. Und bei euch an der Westküste ja tatsächlich. Also, und das soll alles so gehen, so schnörkellos, 6 Wochen. Viel Spaß dabei. Also das ist ja auch Stress und alles. Also
die Medien, die ich kenne, planen komplett anders, als Heiko das gerade sagt. Bei uns zum Beispiel ist eher der Gedanke dann zu sagen, also ich bin jetzt an der Westküste, ja, klar. Und zwei in Atlanta, einer in Florida, New York haben wir. Und dass wir unsere Freien oder die Leute, die für uns schreiben, eher dann auf Nationalteams ansetzen. Also Sven Heist wird die Engländer begleiten. Der ist dann nicht irgendwie, oh, der ist in der Landesmitte, sondern der geht mit den Engländern mit. Und gleichzeitig wird geschaut, Moment mal, gegen wen spielen die denn? Oder in welchen Städten wirst du denn sein? Nimm doch den Gegner der Engländer auch gleich noch mit für eine Geschichte und so. Also deswegen, wie ich bei der Nationalmannschaft sagte, ich glaube, der Ort oder die Gegend wird weniger entscheidend sein als ich glaube, es wird genügend Korrespondenten geben, die dann sagen, du, pass auf, ich setze auf die Holländer oder ich setze auf die Engländer, die werden ins Halbfinale kommen, da setze ich mich ran, ist logistisch für mich einfacher, weil ich zahle den Flieger und das Hotel der Nationalelf von denen, fliegst mit Tuchel quasi mit in der Maschine und die SZ kauft dir die Texte ab. Also ich glaube, da wird es ein paar Journalisten geben, die dann so auf welche Nation setzt du? Also es wird auch so ein bisschen Pokern der Journalisten nötig sein.
Also ich ziehe den Hut vor jedem. Ich bin ja selbst Freelancer,
Jens, du kennst die wie die Briten bei US Open. Ja. Die Journalisten. Ja. Also solange Murray und Raducanu oder irgendwas im Turnier sind, verdienen die Geld und alles ist gut. Und in Panik gibt's, wenn nach der ersten Woche keiner mehr über ist. Also oder auch beim Deutschen oft. Also das wird bei der WM, glaube ich, Journalisten blöden, die auf ein Land setzen müssen, weil ihnen nichts anderes überbleibt.
Also ich bin ja selbst Freelancer und ich werde aber hier meinen Cluster hier machen, Philly, New York, weil da fahre ich mit dem Auto runter. Jürgen weiß persönlich aus persönlicher Erfahrung, wo ich in New York übernachten kann. Das Ding ist safe und spaßig. Philly genauso.
Ab Viertelfinale ist an der Westküste nichts mehr los. Da würde ich dann einen Flug nach New York überlegen.
Sollte ich bis dahin US-Staatsbürger sein und wieder das Land verlassen dürfen, dann käme auch Toronto noch hinzu, weil ich glaube, das interessant finde. Nicht wegen der deutschen Mannschaft. Nee. Aber ich ziehe den Hut vor jedem deutschen Freelancer, der hier rüberkommt, der sagt, der wollt die 6 Wochen oder mit Nationalmannschaft vorher noch, die tue ich mir an. Weil du einfach so viel vorweg, du musst ja auch vorweg zahlen.
Musst du raten, weil ich hab mit Martin Schneider genau darüber gesprochen, wo du sagst, jeder Freelancer, der hierher kommt, die Erfahrung aus der Club-WM, es wird 20% teurer, als du denkst. Du schaffst 20% weniger Geschichten, als du denkst, weil du 20% länger unterwegs sein wirst, als du denkst.
Absolut.
Also du sitzt im Auto, du sitzt am Flughafen und sagst, okay, jetzt fehlen mir die 2 Stunden, die ich jetzt brauche für den Text, der mir aber wieder die 200-300 Euro für den nächsten Flug gibt. Also
und auch dieses Jürgen, denn also das, da kann man in Hamburg oder München sitzen und sich den Spielplan angucken. Ja, okay, dann bin ich da. Warte mal, Dallas, Houston, 5 Stunden, fahre ich morgens schnell rüber, bin abends beim Spiel. Also nein, also das werden die alle.
Mit der logistischen Katastrophe meine ich, nur weil du ein Auto hast, bedeutet nicht, dass du in 5,5 Stunden auch an diesem Stadion sein wirst. Also ich bin in L.A. jetzt mal so beim SoFi gewesen, weil ich im Cosm war und du dann schaust so, okay, Moment mal, wenn du nicht wirklich ein exklusives Parkticket hast für $70, wirst du in L.A. irgendwo parken müssen, wo du $15-20 für ein Uber einplanen musst, um überhaupt ins Stadion zu kommen. Also, und jetzt rechne wieder bei 10, 15 Spielen, die du als Journalist machst, wieder $200 mehr. Wieder 20 Minuten, die du nicht ins Parkhaus fährst, weil du halt keinen Journalistenparkplatz gekriegt hast. Also, das sind so diese Kleinigkeiten, die sich dann groß summieren, sowohl für Freelancer als auch für Fans. Also auch für einen Fan ist es ja genauso. Auch da nicht, ja, schnell mal 3,5 Stunden bin ich in Houston. Leute, also nicht, dass ihr mir ein Spiel verpasst, weil ihr einfach ein bisschen unterschätzt.
Genau, und dann kommt noch hinzu, also ich war 94 bei der WM. Ne? Ich war damals 19 Jahre, fast 20, Kfz-Mechaniker-Lehrling, 478 D-Mark. Und da steht da im Reisebüro noch, weiß ich noch, in Lübeck zum Bahnhof gegangen, vom Reisebüro alles erstellen lassen. Und dann haben die uns da untergebracht im Days Inn und all sowas. Ne? Und als wir letztes Jahr, Jürgen und ich, in Cincinnati waren, da waren wir im Hotel drüben auf der anderen Seite vom Ohio River in Kentucky, war das schon. Und da habe ich auch gedacht, genauso wird das nächstes Jahr für viele auch sein. Weil das ist so teuer, die Unterkünfte in den Städten. Du wirst irgendwo an so einem, und also das ist ja nicht mal ein Billighotel, weil das kostet auch $80-100 die Nacht an einem Highway, wo du kaum schlafen kannst, da ist kein WM-Feeling, nichts, dann ist irgendein an der Tankstelle, holst du dir ein paar Chicken Wings oder so, also das wird nicht romantisch, Leute, ihr werdet auch tolle Erlebnisse haben und ich will niemanden abschrecken, aber ich ziehe den Hut vor denen, die das hier sowohl beruflich als auch privat 6 Wochen durchziehen wollen.
Ich überlege mir gerade, es gibt am 18. Juni ist Kanada gegen Katar, ich glaube das erste Spiel der Kanadier, weiß ich nicht, also da muss ich
in Vancouver sein.
Am 18. Juni, 18. Juni spielt Kanada gegen Katar. Und ich will am nächsten Tag zu USA, Australien in Seattle mit dem amerikanischen Fanclub. Und es ist natürlich schon eine Überlegung, wo du sagst, also wir fahren dann früh los aus Vancouver. Klingt machbar, dass du in 4 Stunden in Seattle bist, aber dir muss halt schon klar sein, es gibt einen Grenzübertritt, es gibt ein Dings und wo du dann sagst, wird das jetzt spannend und was wird das für eine Reportage, aber deswegen, also 2 Spiele nacheinander, so Back-to-Back-Games, weiß ich nicht, ob ich als Fan oder Journalist planen würde.
Jürgen, ich hab mir vorgenommen, am 12. Juni spielt Kanada in Toronto, ist der Home Opener. Ich glaube, nachmittags sogar 15 Uhr. Könnte man schön machen, noch wenn es geht, 2 Tage vorher da sein, die Stimmung, alles einfach mal auf Kanada gucken. Noch besser wäre natürlich, wenn er noch ein kanadisches Team zeitgleich im Stanley Cup-Finale ist. Das ist ja so dann der Pulsmesser. Und dann überlege ich, nächsten Tag ist hier in Foxborough das erste Spiel. Das sind aber 8 Stunden Autofahrt. Und da habe ich überlegt, ja, das kann man machen, aber ich will nicht schon nach 2 Tagen geschlaucht sein, weil ich nächsten Tag nach Philly runter müsste. Und weißt du, also allein schon, wenn ich daran denke, da sage ich, nee, das macht das lieber nicht. Also es ist wirklich es ist nicht mal ein Marathon, es ist ein Ultra-Triathlon, diese WM.
Wenn wir auch als Tourist oder irgend sowas, für uns, wir arbeiten hier. Also we get paid for it, this is our job. Aber für jemanden, der jetzt sagt, ich will auch was von USA sehen, würde ich schon fragen, also wo willst du denn oder was versprichst du dir von diesem Erlebnis? Also möchtest du Flughäfen sehen und Highways und Autobahnraststätten oder willst du einmal in einer Stadt vielleicht wohin, wo jetzt nicht der Tourist ist? Also ob du dann sagst, komm, jetzt schenke ich mir dieses Spiel in Boston oder diese Reise nach Boston, ich fahre lieber nach Philly und schau mir dann mal die Liberty Bell an und lerne ein bisschen was über Demokratie oder keine Ahnung. Also das ist so die Frage. Also ich
mache es wie Jens Huber, guck mir Boston an, auf dem Weg nach New York, fahre zur Tennis Hall of Fame in Newton, in New Haven, fahre nach Cape Cod, guck mir das an alles, paar schöne Strände in Connecticut, auf dem Weg nach New York und Philly runter.
So macht man das. Pause.
Der Rat an jeden Fan, plant, dass es für euch am meisten Spaß macht. Wirklich. Und das wird nicht einfach. Deswegen sagt der Kaut.
Kurze Pause.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 744 geht weiter mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Oldorp. Und meine ganz bescheidene Frage jetzt ist, Heiko, du hast 2 Dinge erwähnt. Du hast die Olympischen Winterspiele erwähnt und wir haben ausführlich über die Belastungen, die für Journalisten, für Fans, für Spieler vielleicht am wenigsten bei der WM anstehen, angesprochen. Sind diese beiden Dinge überhaupt in irgendeiner Art und Weise aktuell Thema in der USA jetzt, also gehen wir vom Politischen weg, aber der amerikanische Sportfan, so es ihn denn gibt, denkt er jetzt schon ans Eiskunstlaufen der Frauen in Mailand? Denkt er darüber nach, ob Mauricio Pochettino tatsächlich der richtige Coach ist? Oder ist es allen so vollkommen wurscht, weil jetzt gerade noch die NFL-Saison läuft?
Definiere der amerikanische Sportfan, ja, aber ich kann dir sagen, wie es bei mir ist, und das ist in jedem Jahr so, im Januar interessiert mich nichts anderes als NFL Playoffs. Ich finde das so geil, gerade jetzt dieses Wildcard-Weekend, 6 Spiele, wenn du siehst, Philly gegen die 49ers, das war schon Super Bowl-worthy, würde ich sagen. Jetzt am Wochenende geht's weiter, hier die nächsten 4 Spiele, also da interessiert mich, ja klar, NHL gucke ich auch immer hin, Logo, aber NBA zurzeit interessiert mich null. Absolut null. Und Fußball ist ganz, ganz, wirklich ganz weit weg. Und ich war überrascht jetzt. Ich habe die Tage auf NBC gesehen, Speedskating und auch, also Speedskating US-Meisterschaften, Eiskunstlauf auch US-Meisterschaften, was ja auch die Qualifikation ist für Mailand, dachte ich, oha, guck an, das gibt's jetzt sogar hier im Fernsehen zu sehen. Aber ansonsten nein, also es dominiert wirklich die NFL. Mag lokale oder regionale Unterschiede geben, aber du siehst natürlich auch bei NBC schon Werbung für Mailand, Cortino, ganz klar. Bisschen auch für die Fußball-WM, aber das ist noch so weit weg. Aber ich glaube, Jens, da muss man auch fair sein, war vor mittlerweile 2 Jahren im Januar, Mitte Januar, hat da irgendeiner in Deutschland über die EM Mitte Juni geredet? Auch nicht. Die Fußball-EM.
Ja, gut, alle Fußball-Nerds
das
natürlich.
Es geht langsam los. Also du siehst so jede Werbeunterbrechung auf NBC am Ende ist ist der Hinweis auf, jetzt geht bald Olympia los. Du merkst auch, dass jetzt die amerikanischen Superstars langsam in den Werbungen auftauchen, überall. Selbst Simone Biles, also was ich so ganz interessant finde, also ich glaube, Simone Biles stand mit einer als Kunstläuferin oder irgend sowas, also so als quasi Gymnastikfiguren oder so ein Ding. Und dann hieß es, ah, schau mal, der Olympic Circle starts oder irgend sowas mit Winter Olympics. Also so langsam kommt es so ins Ding. Oder wenn du NHL schaust, ist natürlich jetzt immer der Hinweis, da wäre dann ein Turnier, wo die Kanadier mal wieder gegen die Amerikaner spielen. Und dann wird schon auch geredet, wen schicken denn die Schweden? Was passiert denn so? Also es crawlt so langsam. Ist jetzt nicht so wie, also genau wie Heiko sagt, kein Olympia-Fieber, aber es ist jetzt schon so jeden Tag so ein Stupser, hey, in 3-4 Wochen wird's interessant. So.
Aber Jürgen, wie ist das bei dir im Freundeskreis? Weil bei mir hier, da muss ich echt sagen, das sind diese Die-Hard-Boston-Fans, aber nur auf die lokalen Vereine bezogen. Also es gibt diese Olympia-Fans. Ich habe ein Beispiel und das war für mich so... Lass mich mal kurz erzählen. Weil dieses Beispiel war für mich so prägend. Sommerspiele 2008 in Peking. Michael Phelps is about to make Olympic history und wird den Mark-Spitz-Rekord brechen. Ne? Ich glaube, es waren die 100 Meter Butterfly oder wie auch immer. Auf jeden Fall konnte er da seine 8. Goldmedaille gewinnen. Wir hatten noch keine Kinder, wir haben Freunde eingeladen, den Abend kommt vorbei. Er, diehard Boston-Sports-Fan. Und es war Mitte August. Und die kommen an, ich habe Olympia läuft und er sagt, kannst du umschalten auf die Red Sox? Ich sage, are you fucking kidding me? Ich sage, es ist dein Landsmann hier, der gleich olympische Geschichte schreiben kann. Hast du eine Minute oder 2 Minuten für deinen Landsmann, nicht für meinen Landsmann, für deine und Katie als Schwimmerin, die hat das ja sowieso interessiert. Oder ist dieses verfickte 138. oder ist es schon das 141. Saisonspiel der Boston Red Sox wichtiger als das? Und das war für mich so, also da sind wir Deutsche, aber auch, wir sind ja auch mit Medaillenspiegel aufgewachsen und all sowas. Ne? Ich bin ja sowieso so ein Olympia-Nerd, total, von klein auf an. Und meine Boston-Sportfreunde, die haben das nicht. Also für die ist mehr so Celtics, Patriots, Bruins, Red Sox.
Ist das eine Frage?
Was hier passiert durch dieses Crawlen, wie ich sagte, also bei uns, wir haben Football geschaut oder kommt so eine Werbung und durch diese Werbung entsteht ein Dialog bei uns. Also das, oh ja, oh, shit, Olympia. Wer sind die? Ach ja, na, kommt einer, oh, Lindsey Vonn, was ist denn eigentlich hier los? Oh, Hockey, what's going on? Also diese Piekser, diese Werbepiekser sorgen für 10 Minuten, jetzt reden wir mal über Olympia. Und das meine ich mit, es kommt so ins Gedächtnis, weil plötzlich denkst du drüber nach, ach, wann ist denn jetzt eigentlich das erste große Eishockeyspiel? Wann ist denn Abfahrt? Also so beschäftigst du dich so ein bisschen damit und es crawlt. Also, und ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass du nächsten Samstag schon an Olympia denken würdest, während Bundesliga läuft. Also Mai, so in der Art. Also
muss ich noch jetzt persönlich fragen, beide eure Söhne spielen Eishockey oder haben Eishockey gespielt. Gibt es da, Jürgen, fange ich mit dir an, gibt es für Finny irgendwie, wird er dann im amerikanischen Trikot vor dem Fernseher sitzen, weil er vielleicht mit dem einen oder anderen von den Kings kennt? Wird er mit dem deutschen Trikot, weil er so, also ich gehe davon aus, dass Heikos Sohn, der Ryan, sehr wohl mit dem deutschen Trikot, und zwar mit der Nummer, welche Nummer auch immer Leon im Team hat, ob es die 29 sein wird, weiß ich nicht. Aber wie wird das bei dir sein? Hat Finn überhaupt eine Beziehung? Also ihr wohnt in einem Sommer in Hermosa, da ist immer Sommer, selbst im Winter ist Sommer. Aber gibt es irgendeine Beziehung von deinem Sohn zu diesen Winterspielen?
Die einzige Beziehung ist, dass er angepisst ist, dass er durch seinen Schulwechsel jetzt keine Ski Week hat. Während die Leute an der alten Schule gerade im Mammoth Ski fahren. Ja, aber wie gesagt, also wenn du natürlich jetzt im Mammoth Ski fährst, kommt vielleicht wieder so ein Gefühl auf, wann ist denn Abfahrt bei Olympia? So ein bisschen, mein Sohn wird in diesen 2,5 Olympia-Wochen, glaube ich, irgendwo zwischen Malibu und San Diego zu finden sein, mit seinen Freunden beim Fischen, Surfen, irgendwas. Und ich hoffe, dass er auf dem Weg in die Dusche kurz mal am Fernseher vorbeischaut und wenn er Eishockey sieht, dass er dann eine Stunde bei seinem alten Herrn sitzen bleibt und mitschaut, weil so läuft es zurzeit. Also wenn er vorbeigeht, dann sagt er so, what's that? Und nicht so, this is fucking awesome, this is the fourth quarter. Okay, care if I watch. Also wenn es ihn interessiert, also ich bin mir sicher, wenn er reinkommt und Amerika spielt gegen Kanada und da geht's ab, wird er sich hinsetzen, klar. Aber du musst um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Wenn es ihn nicht interessiert, also er wird sich zu keinem Event den Wecker stellen oder in den Kalender schreiben. So.
Wie ich sieht's kann dir Boston die Antwort aus? Nicht sagen, Jens, weil ich selbst gespannt bin, weil 2022 waren die NHL-Jungs ja nicht dabei. 2018 waren wir in Deutschland, da war Ryan noch viel zu jung. Also Ryan kennt dieses Olympia-Eishockey nicht. Er weiß natürlich, dass Leon dabei ist. Weiß aber auch McDavid, also er freut sich, dass die alle mal bei Olympia jetzt zu sehen sind. Aber ich bin selbst gespannt, ob er mit mir dann hier sitzen wird, weil die Amis spielen in der Vorrunde, das dritte Vorrundenspiel gegen Deutschland. Ich werde dann gerne berichten, aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich diese Erfahrung noch nicht habe. Und ich glaube auch, wenn er sie vor 4 Jahren gehabt hätte, da war er 10, jetzt ist er 14, das ist was ganz anderes. Er ist im Moment, oh Heiko, Papa, Eishockey ist so geil, nur Eishockey, nur Eis, also wirklich voll in und das freut mich natürlich. Aber ich bin gespannt, ob er dann, wenn Deutschland gegen Dänemark anfängt, am 12. mit mir hier sitzen wird. Die erste Woche könnte ein bisschen schwierig sein, das ist ja noch Schulwoche, aber die zweite Olympiawoche sind Ferien. Dann werden wir unten in Florida sein. Da bin ich gespannt, ob er lieber draußen am Strand rumrennt oder mit mir, weil ich sitze vorm Fernseher, das ist klar. Das ist mir egal, ob draußen 30 Grad sind. Ich will Schnee sehen in Cortina oder in Bormio oder Eis halt in Mailand.
Stelle ich mir wunderbar vor.
Finn hat da wenig Phantom. Also mit Dreiseitel gegen die USA oder du kennst jemand von den Junior Kings, werde ich ihn nicht locken können. Also der muss auf den Fernseher schauen und in den ersten 5 Sekunden muss ihn interessieren, was er sieht. Und wenn das Dreiseitel ist, der ein tolles Tor schießt und es 1-0 damit für Deutschland steht, hast du sein Interesse natürlich geweckt.
Also ich bin mal gespannt bei uns, weil meine Tochter Lini, die muss seit einem Jahr mit Eiskunstlauf pausieren, weil sie Knöchelprobleme hat. Aber wir waren ja vergangenes Jahr hier bei der WM und da hast du ja die Weltmeister gesehen und so. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du ihr dann sagst, sie weiß noch, letztes Jahr waren wir mit Oma in der Halle und die hat das gewonnen und so, dass sie dann zumindest beim Eiskunstlaufen hinguckt, sind wir ehrlich. Ich glaube, selbst wir haben ja früher noch 50 Kilometer Skilanglauf geguckt, selbst mit einem 10 Kilometer Lauf kannst du meine Kinder wahrscheinlich nicht vom Fernseher locken mehr.
Thomas Wasberg.
Phantom ändert sich auch. Also ich merke jetzt so bei den Teenagern, die so bei uns ein- und ausgehen, ist so sportlicher Erfolg gar nicht mehr so wichtig. Also so dieses, wie wir aufwuchsen, so Michael Jordan, he's winning everything, also muss er der Coolste auf der Welt sein. Die sind tatsächlich, macht einer coole Dinge. Und dann schauen sie das. Also ich merke da so ein Shift weg von dieser nur Gewinner sind cool Mentalität.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass meine Kinder dieses Moguls oder dieses Freestyle und alles so, dass die sowas eventuell geil finden, was man sonst so hier gar nicht sieht im Fernsehen. Skispringen oder so, weißt du, weil Eishockey siehst du immer, Eiskunstlauf siehst du mitunter auch und so. Und dann natürlich kommt natürlich, das macht NBC natürlich immer sehr gut, diese Stories, damit kriegst du meine Frau immer, so diese, ne? Also, ja.
Das ist, also, dieses Stories-Ding, seit Joe Burrow im Auto eine halbe Stunde drüber philosophiert, dass es verschiedene Betrachtweisen von Football gibt und er so quasi manchmal where so sometimes I shift between being a quarterback, analyzing, and then reading a story, and I'm like, oh, they think like, nah, fuck, they don't think like this. Also, das Geschichten erzählen, was ja wir so tun und was eigentlich tatsächlich passiert, das ist so total spannend. Und da freue ich mich drauf, auf die Home Stories der Amerikaner, warum du jetzt für diese Person sein musst. Yes. Take me with you. Also nimm mich mit, erzähl mir fünf. Also eines meiner Hobbys mit meinem besten Freund ist es, UFC-Fights anzuschauen und wir sind ahnungslos und dann erfinden wir Geschichten über die Protagonisten und anhand dessen feuern wir halt einen an. Und ich finde, die Amerikaner nehmen dich so mit, erzählen dir 5 Minuten lang, warum die Amerikanerin, die du jetzt sehen wirst, eine coole Socke ist und warum du jetzt eine Amerika-Flagge rausholen sollst und für diese Frau sein sollst. Es ist ein Einstimmen. Es ist ein Viben. Und ich sag, genau deshalb schaue ich das. Ich schalte ein, ich will mich wohlfühlen, ich will für den fiebern, der in meinen Augen eine coole Socke ist, und dann will ich ausschalten, weil er hoffentlich gewonnen hat, oder mich trösten lassen, weil er verloren hat. That's the only reason I watch sports. Und weil sie was tun, was ich nie könnte.
Jürgen, ich weiß nicht, was deine ersten Olympischen Spiele waren. Aber ich
keine anderen Gründe, Sport zu schauen.
Ich komme so ein bisschen gerade jetzt.
Leuten fiebern und bewundern.
That's it. Ryan kommt jetzt in ein Alter, er ist wie gesagt 14, wo ich vergleiche jetzt hier, ne? Also ich sag, du, als Papa 14 war, das war 1988, das war der vorletzte Sommer in der DDR und so, aber das waren auch Olympische Spiele in Seoul. Und ich weiß, ich bin morgens um 5 aufgestanden und habe schwimmen geguckt. Und um 7 kam der Schulbus. Da käme Ryan nie im Leben drauf, sich den Wecker zu stellen, damit er Olympische Spiele guckt heutzutage.
Ja, ist auch nicht schlimm,
Alter.
Ist nicht schlimm.
Nein, also, sage ich auch nicht. Na, natürlich. Genauso, aber das war ja, lass mich ganz kurz. Ich will ja auch nicht die Ostschiene fahren. Vielleicht war das aber auch damals so, Olympische Spiele war so der Blick in die Welt, wo du sowieso wahrscheinlich nie hinkommst. Ich habe keine Ahnung, aber mich hat's damals fasziniert. Ich halte's meinem Sohn nicht vor, um Gottes Willen. Aber das ist mir mal so aufgefallen, so diese Vergleiche. Ich in deinem Alter, aber das haben unsere Väter wahrscheinlich auch zu uns gesagt damals und wir konnten es nicht hören.
Ich glaube, es gibt halt für jede Generation so ein bisschen Zäsuren und Dinge, die sich wiederholen, bieten sich natürlich an. Also was sind die ersten Olympischen Spiele, die du bewusst erlebt hast oder so? Weil darauf können wir uns einigen. Also ist es natürlich immer so eine Zäsur. Und wenn du im Deutschland der 80er aufwächst, haben natürlich die Olympischen Spiele, also LA, oder fangen sogar an in Moskau 80, LA 84, ja. Dann war 88 Seoul plötzlich die ersten Olympischen Spiele, an denen alle Länder der Welt wieder teilnahmen. Das waren die ersten seit...
Ich glaube, also, in Seoul haben die Kubaner noch gefehlt.
Das hatte ja für Leute, die in der Zeit aufwuchsen, ja eine politische Bedeutung oder eine Dings. Also damit ist ja klar, welche Spiele hast du denn erlebt, den Rocketman und so weiter. Ich glaube, dass diese Bedeutung heutzutage halt abhanden gekommen ist, weil die Olympischen Spiele weniger positiv Zäsur sind oder so, sondern du sagst dann, oh, an welchem Ort finden sie denn jetzt wieder statt? Und so. Also ich glaube, Damit fällt's als einordnendes Element für junge Leute eher weg. Also ich glaube nicht, dass Ryan oder Finny mal drüber reden werden. Oh, erinnerst du dich? Außer an Olympia 28 für Finny, weil er sagt, okay, that's my hometown. Aber ansonsten glaube ich, ist Olympia 2012, war das irgendeine Zäsur für uns? Nö, weil Olympia in London und 16 waren sie halt in Rio. Also Tokio dann eher wegen Covid, klar, aber es stellt nicht mehr die Zäsur dar, die es für uns mal war, glaube ich.
Moskau 1980. Wie oft habe ich damals die russische Nationalhymne gehört und ich mochte sie dann gern. Die werde ich jetzt aber nicht mitsummen. Danke Jürgen, danke Heiko, Big Show 744.
Nächste Big Show, die besten Nationalhymnen. Bei Sportveranstaltungen.
Ja, also muss ich leider Russland mit reinnehmen, einfach weil sie 10.000
Mal gehört. Hat was Mächtiges, ne, so dieses, absolut.
Es muss aber von einem Männerchor gesungen werden.
Ja, natürlich, ja.
Also da darf auch kein Publikum mitsingen. Die Russen singen nicht mit, wenn ein Männerchor die Hymne singt. Das kannst du anderen machen lassen. Die Kanadier singen bei allen anderen mit, nur nicht bei sich selber.
Achtung, kleine Quizfrage für euch da draußen. Zitat aus einem klassischen Film: Ist Weibsvolk anwesend? Damit schicke ich euch in die Pause. Schreibt uns bitte, aus welchem Film ist das?